Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Tja, und Daniel, angekommen sind wir jetzt bei Folge 463.
Jawohl, 463.
463, noch 37 Folgen bis zur 500. Kommt dann auch bald in dem Fall.
Ja, nächstes Jahr, oder? Dieses Jahr nicht mehr.
Ja.
Machen wir alles nächstes Jahr.
Nächstes Jahr passiert alles.
Ah. Nächstes Jahr feiern wir auch 10-Jähriges.
Ja, 10 Jahre und die 500. Schön, schön, schön. Aber bis dahin, Daniel.
Ist noch einiges zu tun.
Müssen wir noch ein bisschen was arbeiten.
Ja.
Weißt du noch, über was wir in Folge 462 sprachen? Oder ich hauptsächlich?
Oh ja, du hast die Geschichte erzählt von einer Schlacht, nämlich der Schlacht an den Thermopylen. Eine der zentralen Schlachten der Perserkriege.
Genau. Weniger, weil sie, wie soll ich sagen, kriegsstrategisch von einer solchen Bedeutung war, sondern eher, weil es eine Niederlage war. Eine ganz besondere Niederlage. Das erste, letzte Gefecht der westlichen Geschichtsschreibung.
Unter der Führung von Leonidas.
Genau. Leonidas, der Spartaner.
Sehr gut. Schöne Geschichte, Richard. Da gibt es Feedback, das du erwähnen möchtest, musst.
Es hat Feedback gegeben, aber das können wir in den nächsten Feedgag packen. Deswegen, du weißt, was das bedeutet, wenn von mir kein Feedback kommt, dass es jetzt an dir liegt, den Rest dieser Sendung zu bestreiten.
Sehr gut. Lass mich noch einen Schluck trinken. Richard, am 8. Dezember 1881 wollen sich ungefähr 1700 Besucherinnen und Besucher im Wiener Ringtheater die Operette Hoffmanns Erzählungen mit Musik von Jacques Offenbach anschauen.
Mhm.
Am Vortag feiert das Stück Premiere, daher ist das Haus fast ausverkauft. Erst wenige Jahre zuvor, 1874, ist das Theater als komische Oper eröffnet worden, als drittes großes Theater in Wien, nach der Hofoper und dem Hofburgtheater. Das allererste Stück übrigens, das dort im Januar 1874 gespielt wird, ist die Oper Der Barbier von Sevilla von Rossini. Und aus der Oper stammt ja das Figaro, 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 das du in deiner Folge über den Librettisten Lorenzo da Ponte angestimmt hast. Das war Folge 460.
Das ist korrekt.
Das Theater stand am Schottenring 7. Das ist praktisch neben dem Hauptgebäude der Uni Wien. Also wenn man die Währinger Straße quert.
Mhm.
Und an diesem 8. Dezember 1881, und du wirst die Geschichte wahrscheinlich kennen, Richard, kommt es zu einer Katastrophe.
Ja, ich glaube, ihr habt da was im Kopf.
Um 19 Uhr sollte das Stück losgehen. 20 Minuten vor Beginn zünden Theaterbedienstete im Bühnenraum 48 Gaslampen an. Die Lampen standen in 5 Reihen in Beleuchtungskästen und hatten eine elektrische Zündvorrichtung. Aber bei der 4. Reihe klappt es nicht. Die Lampen fangen nicht an zu brennen, es strömt aber weiter Gas aus. Die Lampen füllen sich daher mit Gas und als einer der Bediensteten nochmal versucht, sie anzuzünden, kommt es zu einer Verpuffung und mehrere Deko-Elemente auf der Bühne fangen an zu brennen. Das Feuer greift dann schnell um sich, weil beim Bühnenbild jede Menge Papier und Holz verarbeitet war. Und jetzt kommt es zu einer Verkettung diverser Sicherheitsmängel und unglücklicher Umstände. Es beginnt mit dem Wasser. Eigentlich gab es eine Wasserleitung, aber die war seit einigen Tagen defekt, daher scheitert der sofortige Löschversuch. Außerdem treffen dann die Theaterbediensteten eine fatale Entscheidung. Sie verlassen das Gebäude über die Pferderampe, also einen Seitenausgang. Und sie öffnen die Tür, lassen sie auch offen und es entsteht ein Sog, der dafür sorgt, dass die Flammen, die bislang auf den Bühnenraum beschränkt waren, auf den Innenraum übergreifen.
Naja, ein Backdraft.
Richtig. Überlebende im Publikum haben das später als einen Feuersturm beschrieben, der plötzlich auf sie zugerast ist.
Hm.
Das hätte an sich auch nicht passieren dürfen, weil die sogenannte Drahtkurtine, also ein Vorhang aus Eisendrahtgeflecht, hätte das Übergreifen des Feuers in den Zuschauerraum verhindern sollen. Diese Drahtkurtine war aber vorher schon hochgezogen worden. Aus Angst vor weiteren Explosionen sind dann die Gaslampen abgeschaltet worden. An sich die richtige Entscheidung, aber die alte Ölbeleuchtung, die für den Notfall installiert war, die war nicht befüllt. Somit war es bis auf die Flammen plötzlich dunkel. Das flüchtende Publikum hat nichts mehr gesehen und die, die die Türen erreicht haben, mussten feststellen, dass die nach innen aufgingen und so haben sie sich selbst den Weg versperrt. Erst 11 Minuten nach Brandbeginn wurde die Feuerwehr verständigt. Und als 20 Minuten nach Ausbruch des Brandes der Leiter des Stadtpolizeiamts am Unglücksort eintrifft und er in der Vorhalle keine Menschen mehr sieht, soll er angeblich den Satz gesagt haben, alles gerettet. Eine katastrophale Fehleinschätzung, denn wegen der fehlenden Notbeleuchtung und den nicht funktionierenden Notausgängen war vor allem das Publikum auf den Rängen in dem recht verwinkelten Gebäude auf der Suche nach einem Ausweg. Beim Bau des Theaters hat man sich nämlich dafür entschieden, um überhaupt die Kapazität von 1700 Personen zu erreichen, 7 Stockwerke und 4 Galerien nach oben zu bauen. In der Nacht hat die Feuerwehr das Gebäude schließlich aufgegeben und sich darauf konzentriert, dass das Feuer nicht auf die nebenliegenden Häuser übergreift. Es gibt auch 2 Fotos der Brandruine und die zeigen halt das verheerende Ausmaß. Das Ringtheater ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Fast 400 Menschen sterben bei dem Unglück. Es ist eine der größten Brandkatastrophen in der Geschichte Wiens und die bis dahin verheerendste Katastrophe in der Theatergeschichte. Und es ist eine, die Konsequenzen haben wird, was den Brandschutz betrifft, bis heute nicht nur für Wien, sondern auch international. Es wurde zum Beispiel bestimmt, dass Türen in öffentlichen Gebäuden immer nach außen aufgehen müssen. Ein eiserner Vorhang wurde jetzt zur Pflicht, also ein Schutzvorhang, der Bühne und Zuschauerraum voneinander trennt, um zu verhindern, dass eben Feuer in andere Teile des Gebäudes übergreifen kann. Und Kulisse durfte nur noch mit brandhemmenden Materialien gebaut werden. Also Dekogegenstände müssen seither immer imprägniert werden. Und eine weitere Sache, die bis heute geblieben ist, ist der Wachdienst von Feuerwehrleuten bei Bühnenaufführungen. Und dir ist wahrscheinlich eh schon aufgefallen, dass im Zuschauerraum in einem Theater auch immer jemand uniformiert von der Feuerwehr sitzt. Die Ruine des Theaters wird dann schließlich ein Jahr später abgerissen und an die Stelle wurde dann das sogenannte Sühnhaus gebaut. Das war ein Haus im neugotischen Stil, ein Mietshaus, das Kaiser Franz Josef I. aus privaten Mitteln finanziert hat. Und sämtliche Mieteinnahmen aus diesem Haus kamen dann wohltätigen Zwecken zugute. Und zu den ersten Mietern zählt übrigens ab 1. Oktober 1886 der Dozent für Nervenkrankheiten an der Wiener Universität. Sigmund Freud.
Naja.
Das Sühnhaus steht aber heute auch nicht mehr. Das ist während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden. Und dort ist heute ein Gebäude der Landespolizeidirektion Wien. Es gibt so eine Gedenktafel, die dort seit 1982 an den Ringtheaterbrand erinnert. Eine weitere Konsequenz war, dass es zu einem Prozess kam, einige Monate nach dem Brand. Und bei diesem Prozess sind unter anderem der Wiener Bürgermeister Julius Ritter von Newald und der Theaterdirektor Franz von Jauner angeklagt worden. Die mussten sich dort vor Gericht verantworten. Aber auch der vorhin genannte Polizist musste wegen Versäumnissen bei der Evakuierung des Gebäudes vor Gericht. Und bei dem Prozess kam eben raus, dass es zu diversen Schlampereien gekommen ist im Vorfeld. Dass zum Beispiel die Löschwasserleitung und die Kurbelvorrichtung der Drahtkurtine defekt waren. Verurteilt wurden am Ende der Beleuchtungsinspektor zu 8 Monaten Haft, der Hausinspektor zu 4 Monaten Haft, ebenso wie der Theaterdirektor Franz Jauner, der wurde auch zu 4 Monaten Haft verurteilt. Der Bürgermeister wurde zwar freigesprochen, ist aber kurz nach der Brandkatastrophe dann zurückgetreten. Es war zwar der bis dahin verheerendste Theaterbrand, aber stand in einer langen Reihe von Feuerkatastrophen in Theatern. Also erst wenige Monate vorher kam es im Opernhaus in Nizza zu einem Brand im März 1881. Der Ringtheaterbrand ist dann im Dezember. Und bei diesem Brand in Nizza sterben über 90 Menschen und Grund war eine defekte Gasleitung. Also nach diesem Brand in Nizza wurden auch in Österreich sämtliche Theater überprüft auf Brandschutzmängel. Zum Beispiel wurde dann gefordert, die Gaslampen besser zu sichern. Und diese Maßnahmen, die sollten bis zum 1. Oktober 1881 beseitigt werden. Also was aber nicht passiert ist, wie sich dann 2 Monate später im Ringtheater gezeigt hat. Die größte Gefahr für die Theater war in dieser Zeit die Beleuchtung, weil die alle mit Gaslampen betrieben wurden. Und gibt wirklich eine Vielzahl an Beispielen. Also 1869 zum Beispiel brennt das Königliche Hoftheater Dresden nieder, entworfen vom Architekten Gottfried Semper. Das war nämlich die erste Semperoper. Grund war die unsachgemäße Reparatur einer Gasleitung. Es hing nämlich in dieser Oper ein 2 Tonnen schwerer Kronleuchter an der Decke des Zuschauerraums und 2 Arbeiter sollen dort Gasleitungen austauschen und es heißt, einer hätte ein Räucherstäbchen angezündet.
Ein Räucherstäbchen?
Genau, weil diese Arbeiten, also sie mussten auch mit Benzin hantieren und das hat so gestunken, dass sie wohl offenbar diesen Gestank übertünchen wollten mit Räucherstäbchen. Es ist zum Glück nicht während einer Vorstellung passiert, weshalb niemand zu Tode kommt. Aber das Gebäude brennt eben nieder und es wird dann eine weitere Semperoper gebaut. Als Schauspieler war genau zu der Zeit übrigens Franz Jauner dort in Dresden, der anschließend zurück nach Wien gegangen ist, Theaterdirektor geworden ist und ab 1881 dann das Ringtheater übernommen hat. 1876 brennt zum Beispiel das Brooklyn Theater in New York nieder, nachdem ein Bühnenteil Feuer fängt. Das Gebäude brennt vollständig aus und fast 300 Menschen sterben. Und auch hier wurde die Bühne mit Gaslampen beleuchtet. Das heißt also, Gasbeleuchtung war natürlich gefährlich, hat aber nicht nur zu vielen Unfällen und Brandkatastrophen geführt, sondern das Einatmen konnte eine tödliche Kohlenstoffmonoxidvergiftung zur Folge haben. Und trotzdem hat sich aber die Gasbeleuchtung enorm verbreitet, weil damit die Nacht zum Tag gemacht werden konnte, wie du in Folge 458 erzählt hast. Künstliche Beleuchtung hat unsere Welt einfach enorm verändert und Industrialisierung und modernes Leben, wie wir es kennen, überhaupt erst möglich gemacht. Und du endest diese Folge 458 mit folgendem Satz. Und um es von der jetzigen Folge abzugrenzen, habe ich wieder Musik hinterlegt. Und es ist natürlich Musik aus der Oper Don Giovanni.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden die Städte also vornehmlich mit Gas, die ländlichen Gebiete mit Petroleum beleuchtet. Und es sieht so aus, als würde das noch eine Zeit lang so bleiben. Und dann erfindet ein Mann in seinem Labor in Menlo Park in New Jersey ein birnenförmiges Gerät, das mit Elektrizität zum Leuchten gebracht
wird. Ah, in Menlo Park.
Aber das wird der Daniel. Und was danach passiert, das ist eine andere Geschichte.
Und das ist die Geschichte dieser Episode, Richard.
Hervorragend. Du nimmst mir das ab. Sehr gut, dass ich es noch vorbereitet habe. Sehr schön. Vielleicht gleich vorweg ein Feedback, das ich erhalten habe diesbezüglich, weil ich von birnenförmigen Gerät und auch von der Glühbirne spreche. Da gibt es grundsätzlich immer wieder Einsprüche, weil Leute sagen, das ist eigentlich eine Glühlampe und keine Glühbirne. Ja. Also ich hoffe, du hast es auch einfließen lassen in deine Folge.
Du wirst gleich hören, ich werde ausschließlich von Glühlampen sprechen und das Wort Glühbirne werde ich nicht in den Mund nehmen.
Hervorragend. Sehr gut.
Es tut mir leid, Richard, weil ich dachte mir natürlich schon, dass es eine Geschichte ist, die du auch machen wollen würdest, aber ich dachte mir, ich muss sie jetzt machen, weil sonst machst du sie.
Ja, hast du die schon länger vorbereitet?
Ja, ich habe sie schon länger im Blick, vor allem wegen diesem Einstieg über die Theaterbrände.
Ja, passt ja hervorragend.
Also, wie diese Geschichte ausgeht, dass sich nämlich elektrisches Licht am Ende durchsetzen wird, das wissen wir. Dafür reicht ein Blick an die Zimmerdecke, also bei mir zumindest, aber ich gehe davon aus, dass du auch eine Form der elektrischen Beleuchtung in deinem Zimmer nutzt.
Ja, aber mit Wasserkraft.
Sehr gut. Dass du selbst antreibst, ein Wasserrad.
So ist es.
Wahrscheinlich also an den Füßen hast du so ein Rad und wenn du am Schreibtisch sitzt, musst du immer kurbeln.
Ja, genau. Es läuft ein kleiner Fluss durch die gesamte Wohnung.
Was wir auch wissen, ist, dass die klassischen Glühlampen, die ja inzwischen in großen Teilen der Welt verboten sind, weil sie so ineffizient sind, wir wissen, dass die auch länger hätten brennen können, wenn sich die großen Glühlampenhersteller nicht abgesprochen hätten in den 1920er Jahren, wie du in Folge 343 erzählt hast. Phoebus, genau. Und die geplante Obsoleszenz.
Vielleicht hier auch noch ein kleines Einsprüche, die wir auch erhalten haben, weil Leute ja nicht überzeugt davon sind, dass es in erster Linie eine Absprache war, um so viel Geld wie möglich zu machen, sondern weil das Absprache war, weil sie damit festgelegt haben, dass das so die natürliche beste Dauer einer Glühbirne ist, also wo sie das meiste Licht und so weiter spendet und danach nimmt es ab und deswegen haben sie es drauf limitiert. Also da gibt es auch immer wieder die Frage, hat es diese geplante Obsoleszenz tatsächlich so gegeben oder nicht, und da scheiden sich die Geister.
Sehr gut. Ist jetzt auch für diese Folge nicht relevant, die Frage, weil wir steigen lang vor den 1920er Jahren wieder aus.
Sehr gut.
Bis es soweit war, war es nämlich ein weiter Weg, weil Ende des 19. Jahrhunderts war die Versorgung mit künstlichem Licht ja fest in der Hand der Gasunternehmen. Und die hatten ja auch einiges an Infrastruktur aufgebaut. Also es wurden Gasleitungen verlegt, jede Menge Gas hergestellt, dieses sogenannte Stadtgas oder Leuchtgas, das durch Entgasen von Steinkohle gewonnen wurde. Und die Gasunternehmen hatten wenig Interesse daran, dass sich elektrische Beleuchtung durchsetzt.
Naheliegend.
Aber die Gefahren im Umgang mit Gas waren halt auch offenkundig. Und gerade die Theaterbrände tragen jetzt dazu bei, dass es zu einem Umdenken kommt. Der Hamburger Ingenieur August Völsch hat 1878, also noch vor dem Ringtheaterbrand, ein Buch über Theaterbrände geschrieben und sein Fazit ist niederschmetternd. Er kommt zu dem Schluss, dass ein Viertel der Theater in den ersten 5 Jahren niederbrennen. Allerdings gab es zur Gaslampe zu dem Zeitpunkt noch keine marktreife Alternative. Elektrisches Glühlicht ist aber schon seit Jahrzehnten ein Thema. Also seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es da zahlreiche Patente. Aber das größte Problem bleibt lange ungelöst, nämlich die Brenndauer dieses elektrischen Glühlichts. Mhm. Die erste elektrische Lichtquelle, bei der das Problem halbwegs gelöst wurde, war die Bogenlampe oder die Kohlebogenlampe. Die erste wurde schon 1802 entwickelt. Da ist das Prinzip, dass man zwei Stäbe nimmt aus Graphit, die führt man zusammen, legt Strom an, trennt die dann voneinander und dann bildet sich zwischen dieser Lücke dann ein Lichtbogen zwischen diesen beiden Stäben.
Ah, ja. Mhm.
Und diese Kohlebogenlampen waren in vielen Städten die erste elektrische Beleuchtung. Das wird aber nicht nur extrem heiß, sondern die Stäbe brennen auch ab dabei, daher mussten die immer wieder nachgeschoben werden von unten. Mhm. Letztlich der Durchbruch für die Bogenlampe war die Pariser Weltausstellung 1878. Werner von Siemens hat dann zum Beispiel mit Bogenlampen experimentiert und 1879 beim Neubau des Münchner Zentralbahnhofs dafür gesorgt, dass so eine Beleuchtungsanlage dort installiert wird. Und deshalb ist der Münchner Hauptbahnhof zum ersten elektrisch beleuchteten Bahnhof in Deutschland geworden. Mhm. Und in diesem Jahr, also in dem Jahr, in dem ein Bahnhof bereits elektrisch beleuchtet wurde, reicht ein gewisser Thomas Edison sein erstes Glühlampenpatent ein. Mhm. Also Edison hat weder das elektrische Licht noch die Glühlampe erfunden, aber er sorgt für deren Verbreitung. Mhm. Weil selbst Leute, die mit Elektrizität gearbeitet haben, waren zu dem Zeitpunkt noch skeptisch, ob das überhaupt funktionieren kann und ob sich das überhaupt weiter verbreiten lässt. Der französische Erfinder Hippolyte Fontaine, der ist Mitentwickler des Gleichstrommotors gewesen, der meinte zum Beispiel, für die Beleuchtung von Privatwohnungen ist das Leuchtgas das angenehmste, bequemste und billigste Beleuchtungsmaterial. Das elektrische Licht wird sich vielleicht hier und da in einzelne große Zimmer oder in besonders luxuriös eingerichteten Wohnungen verbreiten, aber dies wird eine so seltene Ausnahme bilden, dass es unnötig erscheint, sie zu berücksichtigen. Die Bogenlampe konnte so hell sein, dass sie wirklich die Nacht zum Tag gemacht hat. Deshalb war sie auch eher nichts für Privathaushalte, wird dann eben vor allem zur Straßenbeleuchtung verwendet. Deshalb waren diese Kohlebogenlampen in vielen Städten auch die erste elektrische Beleuchtung und wurden dann auch fürs Militär eingesetzt, also als Flakbeleuchtung zum Beispiel und für Scheinwerfer, weil es eben lange Zeit die hellste künstliche Lichtquelle war. Und bis in die 1960er Jahre waren die Bogenlampen übrigens auch die wichtigste Lichtquelle in Kinoprojektoren.
Ah ja.
Aber kommen wir mal zu Edison und seiner Arbeitsweise. Edison ist 1847 in den USA geboren und er wird bereits in jungen Jahren international als Erfinder gefeiert. Also spätestens, nachdem er 1877 den Phonographen vorstellt. Der Phonograph ist so ein Audiorekorder zur Aufnahme und Wiedergabe von Schall mithilfe von Tonwalzen. Und er baut dann ab 1876 in Menlo Park Laboratorien auf. Und du sprichst ja auch von Menlo Park in deiner Lichtfolge.
Ja.
Er bekommt dann auch den Spitznamen Wizard of Menlo Park, also der Zauberer von Menlo Park. Gemeint ist aber nicht das Menlo Park im Silicon Valley, wo Google gegründet und Meta seinen Hauptsitz hat, sondern Menlo Park in New Jersey. Und weißt du, wie Menlo Park in New Jersey seit 1954 heißt?
Nein.
Edison.
Ah, Edison.
Ist nach Edison benannt.
Ich habe gar nicht gewusst, dass es Menlo Park im Silicon Valley auch gibt.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, der Hauptsitz von Meta. Und die Gemeinde Edison hat den Beinamen bekommen, übrigens Birthplace of the Modern World. Und es hat mit zwei Dingen.
Ein bisschen, oder?
Na ja. Ja, gut, aber es hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen mit den Erfindungen, die dort gemacht wurden, und zum anderen mit der Arbeitsweise, die Edison einführt. Die ist nämlich auch maßgeblich prägend für, ja, im Grunde für die Industriegeschichte. Er stellt nämlich viele Leute ein, die experimentieren und Erfindungen machen, und die lässt dann Edison patentieren.
Ja. Deswegen war ja auch mein Schlusssatz mehr als, wie soll ich sagen, Stilmittel gedacht und weniger als eine akkurate Darstellung dessen, was tatsächlich passiert ist bei der Erfindung der Glühlampe, weil es natürlich nicht dieser Mann in Menlo Park war, der es erfunden hat.
Ja, das stimmt.
Und sein Team.
Sein Team. Und es gibt kaum eine Erfindung von Edison, bei der es nicht zu zahlreichen Patentklagen gekommen ist. Also für die frühe Filmindustrie habe ich das in Folge 168 erzählt, Karl Lemmle und die Anfänge Hollywoods. Und das passiert dann aber auch bei der Glühlampe. Weil es ist nämlich meistens so, dass Edison nicht irgendwas völlig Neues erfindet, sondern er sorgt für die entscheidende Verbesserung von irgendwas oder verhilft einer Erfindung zum Durchbruch. Oder, und das macht ihn auch so erfolgreich, gerade bei der Elektrizität, er erfindet für eine Erfindung erstmal ein Geschäftsmodell. Und für die Glühlampe bzw. der Kohlefadenlampe hat er ungefähr 200 Patente eingereicht. Und für diese Edison Labs in Menlo Park engagiert er also zahlreiche Ingenieure, Mechaniker und Wissenschaftler. Und es gibt sogar den Ausdruck Edison Pioneers. Das sind die frühen Mitarbeiter Edisons. Das sind alle, die vor 1885 mit ihm zusammengearbeitet haben. Das war für die offenbar auch so prägend, diese Zeit dort und diese Zusammenarbeit. Die treffen sich dann auch regelmäßig, nachdem sie gar nicht mehr für Edison arbeiten. Mhm. Kurzzeitig arbeitet auch Nikola Tesla für Edison, aber die zerstreiten sich dann nach wenigen Monaten und die werden dann später auch zu erbitterten Feinden im sogenannten Stromkrieg, der ist so um 1890.
Ja.
Da ging es dann um die Frage zwischen Edison und George Westinghouse, ob Gleichspannung oder Wechselspannung zum Standard werden sollte. Westinghouse hat sich nämlich die Patente von Tesla geholt und wollte Wechselstrom durchsetzen, was den Vorteil hat, dass der sich mit geringeren Verlusten über eine Fernleitung über große Distanzen transportieren lässt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Westinghouse habe ich übrigens auch erwähnt in meiner Folge über den Reißverschluss, weil der schlussendliche, also der es dann quasi so weit gebracht hat, dass man es auch vermarkten kann, der hat ja auch für Westinghouse gearbeitet.
Ah, lustig, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Genau, aber den Stromkrieg, das ist eine andere Geschichte, um die soll es hier nicht gehen, die kannst du vielleicht bald mal erzählen.
Schau mal.
Zwei der wichtigsten Mitarbeiter, was die Glühlampen betrifft, waren der Schweizer Maschinenbauer John Crusey und der britische Erfinder Charles Batchelor. Der war lange Zeit auch Edisons rechte Hand. Also es war häufig so, dass der John Crusey, der hat die Modelle und die Apparate gebastelt und der Batchelor, den er auch Chief Experimental Assistant genannt hat, der hat dann die Experimente durchgeführt. Das erste Glühlampenpatent reicht Edison im November 1879 ein und bekommt es im Januar 1880 auch erteilt. Und es war eine Kohlefadenlampe, also was da glüht in der Lampe ist ein Kohlefaden. Und in den Edison Labs führen sie jetzt umfangreiche Testreihen durch. Die besten Ergebnisse erzielen sie mit Platin. Aber das Platin ist viel zu teuer und musste auch extrem stark gehitzt werden. Also lassen sie das mit dem Platin wieder sein.
Mhm.
Der Batchelor, der karbonisiert dann einen Baumwollfaden. Also karbonisieren heißt, der lässt ihn verkohlen. Und außerdem gelingt es ihnen, in der Lampe ein Vakuum zu erzeugen, was die Leuchte aber massiv erhöht hat, bis dieser karbonisierte Baumwollfaden dann letztlich durchbrennt. Ein wichtiger Mitarbeiter da war der Ludwig Böhm, ein Glasbläser aus Thüringen. Der hat nämlich in dieser Zeit sämtliche Glasarbeiten für die frühen Glühlampen gemacht. Und mit diesem Vakuum und diesem karbonisierten Baumwollfaden erreichen sie dann schon eine Leuchtdauer von immerhin 14 Stunden. Und ab da ist sich Edison jetzt auch sicher, dass sich langlebige und günstige Glühlampen herstellen lassen und dass die Gaslampen dann letztlich auch ablösen werden. Solche umfangreichen und systematischen Versuchsreihen sind dann auch typisch für die Arbeitsweise in Menlo Park. Gibt auch die Redewendung vom Edisonian Approach. Also im Grunde, so böse gesagt, also jemand, der ihm dann später einen Vorwurf macht, ist dann Tesla, der nennt es einfach eher Trial and Error. Und gibt ein Zitat von Tesla, der sagt, Edisons Methode war äußerst ineffizient, denn man musste ein riesiges Stück Weg zurücklegen, um überhaupt etwas zu erreichen, es sei denn der blinde Zufall griff ein. Anfangs war ich fast ein trauriger Zeuge seines Tuns, da ich wusste, dass ihm ein wenig Theorie und Berechnung 90% der Arbeit erspart hätten.
Ich habe ja, was die unterschiedlichen Materialien angeht, die sich als quasi Glühfaden eignen, es gibt irgendeine frühe, oder in irgendeiner Doku oder so habe ich es vielleicht gesehen, glaube ich, wo sie dann auch sagen, dass sie auch das Barthaar eines der Mitarbeiter verwenden, um zu schauen, ob das vielleicht funktioniert.
Ja, genau. Es gibt tausende Experimente, die sie machen, unter anderem auch Barthaare. Und es gibt auch die Geschichte von einem Mitarbeiter, dessen Barthaare am besten funktioniert haben. Aber das heißt, Tesla macht jetzt natürlich, weil er Edison nicht leiden kann, diesen Vorwurf. Man muss aber schon sagen, es ist trotzdem ja ein systematisches Vorgehen. Also alles wird notiert. Es gibt eben Experimente ganz systematisch zu allen Materialien, die durchprobiert werden.
Hm. Das kannst du halt machen, wenn du so ein Team hast.
Genau, das kannst du machen, wenn du ein riesiges Team hast und wenn dir erstmal ja die Kosten auch egal sind.
Mhm.
Man sieht es zum Beispiel ganz gut beim Glühfaden dann am Ende. Am Ende stellt sich nämlich raus, durch Zufall testen sie dann auch mal Bambus, also karbonisierten Bambus.
Mhm.
Und sie stellen fest, der funktioniert tatsächlich am besten. Der brennt am längsten. Aber es gibt halt ziemlich viele Bambussorten auf der Welt. Daher schickt er seine Mitarbeiter in alle Teile der Welt, in denen Bambus wächst. Und es gibt mehrere Expeditionen, die sind unterwegs in der Karibik, in Indien, Südamerika, Asien, wirklich überall und versuchen da die Bambussorten zu testen oder suchen da Bambus. Und sie stellen dann fest, dass eine in Japan heimische Bambusart, die sie in der Gegend von Kyoto finden, am besten geeignet wäre als Glühfaden. Mit einem dortigen Bauern schließen sie dann auch gleich einen Deal ab und mit den Lampen, die sie damit herstellen, die haben schon mehrere hundert Stunden gebrannt. Das Entscheidende ist aber, Edison geht es nicht nur um die Glühlampe. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, hat er halt schon gleich ein Geschäftsmodell in der Hinterhand. 1878 gründet er die Edison Electric Light Company. Das war noch vor dem entscheidenden Durchbruch bei der Glühlampenerfindung. 1880 meldet er das Patent für den ersten Verbrauchszähler an, den Edison-Zähler. Das war das erste praxistaugliche Messgerät für elektrische Energie. Und er gründet im Dezember 1880, also in dem Jahr, in dem er das Patent auch bekommt, die Edison Illuminating Company, um in New York Elektrizitätswerke zu bauen. Das heißt, er hat im Grunde noch gar kein echtes Produkt auf dem Markt, aber er hat schon ein Zoo an Firmen, mit denen er so das Ganze betreiben will.
Und jede Menge Investoren im Rücken natürlich auch, oder?
Ganz genau, jede Menge Investoren. Also im Grunde alle finanzkräftigen New Yorker Banken und Investoren sind dabei.
Ich glaube, ich habe darüber ja kurz gesprochen in meiner Folge über Gustave Trouvet, der auch so ein Pionier auf dem Gebiet der Elektrifizierung war, der aber halt das genaue Gegenteil war.
Ja, genau.
Quasi ein Einzelkämpfer, der sich keine Gedanken über die praktikable Anwendung machte.
Ja.
Also schon dann später, aber halt immer im Nachhinein und auch eben kein Team im Rücken gehabt hat und immer Geldprobleme gehabt hat. Und Edison ist im Grunde das genaue Gegenteil dazu.
Genau. Also bevor er überhaupt die Glühlampe optimiert hat, hat er schon ein Kraftwerk gebaut und hat schon eine Glühlampenfabrik. Und auch diese Idee, das fand ich auch so interessant, er hat wirklich gleich schon den Plan entwickelt, in New York unterirdische Stromleitungen zu verlegen, um ganze Stadtviertel mit Hausanschlüssen zu versorgen. Mhm. In Menlo Park baut er dann die erste Lampenfabrik, die Edison Lamp Company. Und was man daran halt sieht, ihm ging es nie nur um die Lampe. Also er hatte schon von Anfang an diese Vision, das elektrische Licht zum Alltag für Menschen werden zu lassen. Also er hat Lampenfabriken, Kraftwerke, Generatoren, Leitungen, Verbrauchszähler und Schalter entwickelt. Gleichzeitig mit der Glühlampe.
Mhm.
Und Edison ist Anfang der 1880er Jahre auch nicht der Einzige, der Glühlampen herstellt. Also es gibt einige, die auch schon vor Edison brauchbare Lampen gebaut haben. Einer seiner größten Konkurrenten zum Beispiel ist der Engländer Joseph Swan, der schon in den 1860er Jahren Glühlampen mit Glühfaden aus verkohltem Papier und luftleeren Glaskolben erfunden hat. Aber erst 1878 gelingt es ihm mit einer Vakuumpumpe, diese Lampen wirklich luftleer zu machen und damit die erste praktisch brauchbare Glühlampe herzustellen. Das Interessante bei Swan und Edison ist auch, die beiden beginnen sich auch erstmal gegenseitig jetzt mit Patentklagen zu überschütten. Und nachdem es einige Jahre geht, fusionieren dann ihre Unternehmen zur Edison and Swan Electric Light Company Limited.
Mhm.
Und ein anderer ist der Amerikaner William Sawyer, der auch eigene Glühlampenpatente hatte und schließlich von Westinghouse aufgekauft wurde, der spätere große Konkurrent von Edison. Zum Durchbruch für die Elektrifizierung der Welt haben dann zwei Veranstaltungen in Paris beigetragen. Erstmal die Weltausstellung von 1878. Da wurde zum ersten Mal elektrisches Licht vorgestellt. Und übrigens auch der Kopf der Freiheitsstatue.
Ah ja.
Und weil da schon deutlich wurde, dass Elektrizität das nächste große Ding sein wird, gab es 3 Jahre später eine eigene Ausstellung, die internationale Elektrizitätsausstellung von 1881. Und über die Ausstellung, also über die internationale Elektrizitätsausstellung von 1881, über die haben wir schon mal gesprochen in dem Podcast.
Ah ja, das ist dann da, wo auch der vorhin erwähnte Gustave Trouvet ist, oder?
Genau, dort stellt er sein Elektroboot vor.
Sehr gut.
Und dort wurden auch jede Menge Glühlampen und elektrische Geräte vorgestellt. Unter anderem war auch Werner von Siemens da und eben Gustave Trouvet. Und sie definieren dort übrigens auch die Standardeinheiten Volt, Ohm und Ampere. Angeblich waren 2500 Glühlampen auf dem Gelände verteilt. Der Preis für den Glühlampenwettbewerb ging natürlich an Edison, der dort auch erstmals seinen Stromgenerator Jumbo vorstellt, benannt nach dem bekannten Elefanten, weil diese Generatoren so schwer waren, also die haben 27 Tonnen gewogen. Für Edison war das der Moment, ich habe schon gesagt, er hat ja schon einige Firmen gegründet und jetzt geht er noch bevor überhaupt die Glühlampe auf dem Markt war, noch einen Schritt weiter. Er will nämlich jetzt Niederlassungen in Europa gründen. Weil er hat den Plan, nicht nur Lizenzen für die Patente zu verkaufen, sondern er will gleich ein internationales Unternehmen aufbauen. Und interessant ist auch die Gasunternehmen, die versuchen derweil Stimmung gegen das elektrische Licht zu machen. Und einige Gasmanager besuchen die Pariser Ausstellung und es gibt dann so Zitate von denen, dass ihnen danach die Augen wehgetan hätten. Einer hatte Angst, dass er erblindet, der andere berichtet von Kopfschmerzen. Wieder ein anderer meinte, er hätte wegen des künstlichen Lichts dort völlig die Orientierung verloren. Und bereits im Juli 1881 startet dann der Testbetrieb des ersten Kraftwerks der Welt. wo 6 Jumbo-Generatoren im Einsatz waren, das Kraftwerk Pearl Street Station in Manhattan. Von dort sollten die umliegenden Häuser dann mit Strom versorgt werden, wofür fast 30 Kilometer Kabel unter der Straßenoberfläche verlegt wurden. Und diese unterirdischen Rohre wurden übrigens auch in den Edison Labs erfunden, und zwar von Krüsi, den ich vorhin auch schon erwähnt habe. Die sogenannten Krüsi-Rohre waren Erdkabel. Und mit diesen Erdkabeln wurden mehr als 10.000 Glühlampen im südlichen Manhattan versorgt. Auch in Deutschland fasst Edison dann bald Fuß, und zwar durch Emil Rathenau, der die Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität gründet. Und du kennst diese Firma besser unter einem anderen Namen.
Ja.
Die wurde nämlich 1888 umbenannt in Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft.
Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, AEG.
Genau, AEG. Das war die ehemalige Deutsche Edison-Gesellschaft. Und von der Deutschen Edison-Gesellschaft hat eine Münchner Firma ab 1885 ihre Glühlampen bezogen. Die war unter anderem für die Beleuchtung auf dem Oktoberfest zuständig. Und hast du eine Idee, welche Firma das sein könnte?
Eine Münchner Firma.
Eine Münchner Firma, die das Oktoberfest beleuchtet hat.
Gib mir einen Tipp.
Na, ich glaube, ich sag's lieber, weil da kommst du nicht drauf. Die elektrotechnische Fabrik J. Einstein, an der Hermann Einstein beteiligt war, der Vater von Albert Einstein.
Aha.
Es ist aber dann so, dass Strom ja die Gasunternehmen nicht wirklich verdrängt. Also die Gasunternehmen konzentrieren sich dann halt vor allem aufs Heizen und aufs Kochen. Also die Gasinfrastruktur blieb bestehen, aber es kamen jetzt zusätzlich noch die Stromleitungen dazu.
Mhm.
Strom braucht es ja nicht nur für die Glühlampen, sondern auch für sämtliche Elektrogeräte, die jetzt immer mehr erfunden werden und auf den Markt kommen. Also diverse Alltagsgegenstände wie das Bügeleisen zum Beispiel.
Mhm.
Was man auch noch sagen muss, es dauert schon eine ganze Weile, bis die Gas- und Petroleumlampen in Privathaushalten wirklich verschwunden sind, weil sie lange Zeit günstiger waren als Glühlampen. Also Strom galt als Luxus, und es dauert zum Beispiel bis weit ins 20. Jahrhundert, bis ganz Deutschland ans Stromnetz angeschlossen ist. Das Gaslicht wurde dann ja auch sogar noch weiter verbessert. Also 1885 entwickelte der österreichische Chemiker Karl Auer von Welsbach den Glühstrumpf. Das war so ein feinmaschiges Gewebe, das man über die Gaslampe gemacht hat. Und dadurch gab es nicht nur besseres Licht, sondern die Lampe verbraucht dadurch auch weniger Gas.
Hm. Aber sicherer wird sie nicht.
Sicherer wird sie dadurch nicht. Die Glühlampe mit dem Bambus-Glühfaden war dann aber auch noch nicht das Ende der Entwicklung. Dieser gerade genannte Karl Auer von Welsbach, der hat nämlich nicht nur mit dem Glühstrumpf die Gaslampe verbessert, sondern auch die elektrische Glühlampe. Der erfindet nämlich ein Verfahren zur Herstellung von Drähten aus Osmium und Wolfram. Hm. Zwei Metalle, die einen sehr hohen Schmelzpunkt hatten. Und er gründet ein Unternehmen, das es heute auch noch gibt, nämlich Osram.
Ja.
Für den letzten entscheidenden Schliff an der Glühlampe sorgt dann William Coolidge. Der ist Mitarbeiter im Forschungslabor von General Electric. Ist ursprünglich mal die von Edison gegründete Edison General Electric Company. Irgendwann wird dann nur Edison aus dem Namen gestrichen. Und der verbessert die Glühlampen durch die Verwendung von Wolframdrähten. Und das ist dann im Grunde so, wie dann ja Glühlampen mehr oder weniger bis heute, also wenn sie noch gebaut werden würden, dort wo sie noch in Verwendung sind, haben sie Wolframdrähte. Edison soll bei einer seiner ersten Glühlampenvorführungen gesagt haben, ich gebe demjenigen $500, der es schafft, mit dieser Glühlampe irgendwas in Brand zu setzen. Allerdings auch die Elektrifizierung konnte nicht alle Theaterbrände verhindern. 1903 kam es in Chicago im Iroquois zu einer der bislang schlimmsten Brandkatastrophen der US-Geschichte. Das Theater war erst seit 5 Wochen in Betrieb, galt als feuerfest, war mit Glühlampen ausgestattet und einem Asbestvorhang, um ein Übergreifen von Feuer zwischen Bühne und Zuschauerraum zu verhindern. Am 30. Dezember 1903 waren über 1900 Personen im Theater. Es war die Nachmittagsvorstellung eines Musicals. Zu Beginn des zweiten Akts hat sich ein Segeltuchfaden entzündet, der über einem Scheinwerfer hing. Kurz darauf kommt es zu einem Kurzschluss, Funken sprühten und die Kulisse fing an zu brennen. Die Löschversuche blieben erfolglos und am Ende kostete das Unglück über 600 Menschen das Leben. Elektrizität, wie wir wissen, verbreitet sich dann am Ende halt immens. Also wir sind ja jetzt auch ständig von strombetriebenen Geräten umgeben. Diesen Podcast wird es ohne Strom nicht geben. Vermutlich.
Ja, ziemlich sicher.
In Zukunft wird Strom auch noch wichtiger werden, weil unser Bedarf halt deutlich steigen wird, weil wir Strom halt nachhaltig gewinnen können. Und insofern ist Edisons Vision aufgegangen. Was nicht aufgegangen ist, ist seine Vorstellung von einer Welt, in der alles mit Gleichstrom versorgt wird. Weil am Ende setzen sich nämlich seine Konkurrenten durch, die auf Wechselstrom setzen.
Hm.
Ja, und Richard, das war meine Geschichte über Theaterbrände und wie sie dazu beigetragen haben, das elektrische Licht zu verbreiten und wie Thomas Edison für die Elektrifizierung der Welt sorgt und die Gaslampen aus Innenräumen wieder verdrängt wurden.
Na, hervorragend. Du hast im Grunde aus meinem Schlusssatz der letzten Folge eine eigene Folge gemacht.
Das war der Plan.
Und das Ganze schön aufgedröselt. Hervorragend. Sehr gut. Also, weißt du, die Herangehensweise an Erfindungen von Edison, haben wir ja schon einige Male drüber gesprochen, aber diese, wie genau das dann vonstatten geht, dass diese Glühlampe dann auch die ganzen vorherrschenden Beleuchtungsmöglichkeiten ersetzt, das ist schon eine sehr faszinierende Geschichte eigentlich. Und irgendwie, ja, ich meine, so sehr man den Edison auch nicht mag, aufgrund vieler Dinge, die dazu geeignet sind, dass man ihn nicht mag, muss man ihm schon zugute halten, dass er da einfach ein recht visionärer Pionier war.
Auf jeden Fall, also vor allem auch dieses gleich mal eben größer zu denken, nicht nur zu sagen, ich versuche die Glühlampe zu verbessern, sondern gleich zu sagen, ich baue gleich mal ein Kraftwerk und verhandle mit der New Yorker Regierung, um hier Erdkabel zu verlegen, 30 Kilometer.
Ja. Das ist ein bisschen wie das Pferd von hinten aufzäumen.
Ja, genau.
Aber ja, es funktioniert. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viele solche Dinge hat Edison gemacht, die dann nicht funktioniert haben, von denen wir heute nichts mehr wissen.
Ja, das stimmt.
Also es ist natürlich immer so ein bisschen ein Survivorship-Bias hier, wenn man dann sagt, ja gut, der hat bei all diesen Dingen halt schon im Vorhinein gewusst, dass das so und so funktionieren würde und hat das deswegen so gemacht.
Ja.
Aber ja, um nochmal den Gegensatz zwischen ihm und Trouvet zu bemühen hier, zeigt halt einfach, dass es beide Arten von Menschen braucht,
ja,
damit sich solche Dinge durchsetzen.
Vor allem auch, weil Edison hat ja auch die Entwicklung vorangetrieben, weil er ja auch gesehen hat, dass es andere schon gibt, die diese Glühlampen auch ja schon besser herstellen konnten als er.
Mhm.
Was natürlich bei Edison immer problematisch ist, dass er halt dann Konkurrenten ja entweder mit Patentklagen überzieht oder halt versucht, sie aufzukaufen.
Ja. Ich meine, die Analogie zur heutigen Zeit ist sehr offensichtlich hier, oder?
Mhm.
Weil das ja sehr gemahnt eigentlich an Steve Jobs und seine Art und Weise, wie er Apple groß gemacht hat, oder?
Ist das so?
Naja, schon. Also der ist ja auch nicht der Erfinder des iPods und nicht der Erfinder des iPhones per se, also nicht der, der dann im Labor sitzt und diese Sachen macht, aber ist der, der halt genau gewusst hat, wen er um sich scharen muss, um seine eigene Vision, die er gehabt hat, voranzutreiben.
Ja, das stimmt schon, ja. Und der auch eine Vision hatte, wie er das umgesetzt haben wollte am Ende.
Genau, also sehr, sehr genaue Vorgaben gehabt hat und die haben halt erfüllt werden müssen.
Ja.
Und dann hat es halt funktioniert. Und es ist halt schwer zu replizieren, wie wir jetzt auch sehen.
Ja, das stimmt. Ich finde es halt auch so faszinierend, weil so, es klingt im ersten Moment ja gar nicht wie so eine revolutionäre Erfindung, weil das künstliche Licht war ja schon weit verbreitet durch die Gaslampen. Also er hat es aber halt geschafft, dass Elektrizität sich durch die Glühlampe so stark verbreitet und Elektrizität sich am Ende halt so als Gamechanger herausstellt. So, dass wir im Grunde halt, ja, überall, ich meine, wir haben keinen Innenraum mehr, den wir betreten, der nicht völlig verkabelt ist.
Ja, also hier bei uns zumindest.
Ja, genau. Ja.
Darf man ja auch nicht vergessen, dass es noch Teile der Welt gibt, die nicht an ein elektrisches Netz angeschlossen sind, wo auch viele dieser für uns archaischen Wege, Innenräume zu beleuchten, noch immer vorherrschen.
Ja, das stimmt. Und dadurch halt auch letztlich natürlich eine immense Abhängigkeit entstanden ist. Also ich glaube, wir umgeben uns wahrscheinlich hier den größten Teil des Tages, also wir schlafen mit elektrischen Geräten.
Ja, absolut, sicher. Also nicht umsonst heißt es ja auch, wenn zum Beispiel die Stromversorgung zusammenbricht, dann dauert es nicht lang, bis alles zusammenbricht.
Ja. Ja,
weil es halt, es gibt keine Alternative
naja.
Dazu. Und es ist einfach so, dass jeder unserer Lebensbereiche auf diese Art der Energie angewiesen ist. Da spreche ich jetzt nicht einmal nur davon, keine Ahnung, der Computer, den wir verwenden, sondern unsere Wasserversorgung ist auch davon abhängig, dass wir Energie haben, um das Wasser dann auch an die jeweiligen Orte zu pumpen und so weiter.
Naja, genau. Aber am Anfang steht eben die Glühlampe und das ist wirklich faszinierend.
Ja, ist faszinierend, eben weil es halt auch zeigt, was sind so die Dinge, die wir benötigen, die wichtigen Dinge, die wir benötigen. Und da ist zuerst einmal, ja gut, wir brauchen einfach mal ein Licht.
Ja.
Ja. Und wenn wir dieses Problem lösen können und dann die Art und Weise, wie wir es am effizientesten und am kostengünstigsten lösen können, das ist dann auch die Methode, die halt gewinnen wird.
Ja gut, aber da kann ich jetzt als Gasunternehmer sagen, wir haben das Problem gelöst, wir haben nämlich Gaslampen überall und es ist auch noch günstiger als der Strom.
Aber es ist halt viel gefährlicher.
Genau, ja.
Wobei man ja auch dazu sagen muss, ich meine, du hast den Theaterbrand so exemplarisch erwähnt, für was schiefgehen kann. Was ich so gelesen habe, auch die Elektrifizierung in Privathäusern war ja auch lange Zeit gefährlich, weil es auch wahnsinnig viele Brände gegeben hat.
Ja, ja, stimmt.
Nicht unbedingt, weil sich irgendwas aufgrund der Hitze oder einer Lampe entzündet, sondern weil es halt einfach, du hast halt diesen Strom gehabt, der durch diese Häuser gelaufen ist, hinter den Wänden, und Schwelbrände und solche Dinge, die waren da relativ weit verbreitet.
Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt ein bisschen ausgelassen, weil die Sicherheit von Strom ist später dann auch deutlich erhöht worden. Auch diverse Sicherungsschalter und so, die dann heutzutage Standard sind, die gab es damals auch noch nicht.
Ja, aber es ist tatsächlich faszinierend, eben weil du jetzt auch gesagt hast, ja, die Gasleute können ja das und das behaupten. Weil ich kann mich erinnern, in meiner Folge über die Beleuchtungsmöglichkeiten, da spreche ich ja von einem Grundparadigmenwechsel, ja, die in relativ kurzer Zeit aufeinander folgen, und hier ist jetzt der neue.
Ja, ja.
Also du hast jetzt, nachdem es noch gar nicht so lange her ist, dass du überhaupt die Möglichkeit gehabt hast, Innen- und Außenräume so ausgiebig zu beleuchten, hast du jetzt schon wieder eine neue Methode, das zu machen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, die Leute, die Häuser gebaut haben, damals haben sie ja gedacht, so, goddamn, für was mache ich jetzt hier Leitungen? Ja. soll die Ölleitungen oder soll die Gasleitungen oder ist jetzt Elektrizität? What's the deal?
Ja, das stimmt.
Eben, wie gesagt, weil das da in relativ kurzen Abständen aufeinander. Vielleicht hat es auch so Hybridhäuser gegeben, ja, wo es unterschiedliche Leitungen gegeben hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute gesagt haben, ja, ich vertraue dieser Elektrizität noch nicht, aber ich haue mal rein, ja, und neben meinen Gasleitungen oder sowas in die Richtung.
Ja, ziemlich sicher, weil es hat ja, wie gesagt, schon einige Jahrzehnte gedauert, bis dann auch alles ans Stromnetz angeschlossen war. Hm. Also in Deutschland dauert es bis in die 1940er Jahre.
Ja. Wenn wir das dann noch ein bisschen weiterfassen und sagen, okay, wir schauen uns nicht nur die Beleuchtung an, sondern zum Beispiel auch, wie wir unser Haus wärmen,
ja,
hast du tatsächlich heutzutage noch fast nur Hybrid-Häuser.
Ja, genau.
Also viel Ölheizungen und Gasheizungen, aber die Beleuchtung, die kommt über die Elektrizität. Bekräftigt mir auch so in meiner Meinung, wenn mir Leute fragen, so in welcher Zeit willst du leben? Unsere Zeit ist immer die beste Zeit.
Ja.
Also, wenn wir uns anschauen, wie umständlich gewisse Dinge waren und wie wenig effizient und all solche Dinge, heutzutage, natürlich sind wir irgendwie am besten Ort, ja, weil viele Dinge jetzt schon so verbessert worden sind, dass sie kaum mehr vergleichbar sind mit dem, was wir in den Anfangszeiten gehabt haben.
Das stimmt. Und was man halt auch sagen kann, ist, es geht in dieser Geschichte im Grunde seit der Industrialisierung, seit der Erfindung auch der Dampfmaschinen ja vor allem darum, wie gewinnen wir Energie und wie können wir die Energie dann für bestimmte Dinge einsetzen, für Tätigkeiten, die wir machen. Hm. Und da war die Dampfmaschine natürlich schon ganz gut oder ganz praktisch oder so die erste Erfindung dazu. Aber mit einer Dampfmaschine kannst du halt jetzt keine Waschmaschine in deinem Privathaushalt betreiben. Oder könnte man wahrscheinlich schon, aber das müsste so eine Steampunk-Vision sein. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Ja, ja.
Und da ist halt einfach Strom so genial, weil Strom funktioniert da einfach so gut.
Ja. Und weil du jetzt auch die Industrialisierung angesprochen hast, natürlich ein Großteil dieser Erfindungen, da ging es nicht in erster Linie darum, ein Theater zu beleuchten oder Privathäuser, sondern ging es um die Fabriken.
Ja, genau. Ja.
Also das ist ja auch der Grund gewesen, weshalb dann zum Beispiel die Fabriken in Großbritannien die ersten waren, die Gas verwendet haben, weil die halt so massive, also Menge an Leuchtmaterial benötigt haben.
Ja.
Und von dort aus trickelt das dann halt runter in die ganz anderen Lebensbereiche auch noch.
Richard, vielleicht noch so zum Hinweis. Ich habe zum Sühnhaus und zum Ringtheaterbrand von Michael und Anina einen Hinweis bekommen.
Mhm.
Und was Literatur angeht, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch einiges zu Edison beizutragen. Gibt halt unfassbar viel. Mir hat gut gefallen das Buch von Paul Israel, Edison, A Life of Invention.
Mhm.
Und auf die Idee, die Verknüpfung mit dem Theaterbrand zu machen, bin ich gekommen durch das Buch von Alexander Bartel. Das heißt, Der elektrische Traum, Fortschrittsjahre oder Eine Gesellschaft unter Strom.
Sehr gut, schöner Titel. Vielleicht eine Sache noch, die mir auch schon ein bisschen aufgefallen ist im Zuge deiner Folge über dieses längste Rennen der Welt.
Mhm.
Kann man sagen, dass man so gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch so ein bisschen einen Shift von Frankreich als das Zentrum vieler Erfindungen in die USA und teilweise Großbritannien, aber vor allem USA sieht? Weil ich habe so das Gefühl, dass eben im 19., weil du aufgezählt hast bei deiner Autofolge auch die vielen Pioniere, was die Autos sagen, da waren wahnsinnig viele Franzosen dabei.
Ja, das stimmt.
Und vorhin ja schon ein paar Mal erwähnte Gustave Trouvet war Franzose, und da ist viel passiert in diese Richtung. Und mit Edison und dann Westinghouse und so weiter, da verlegt sich eigentlich viel in die USA, das dann irgendwie dominiert. Und meine Erklärung wäre diesbezüglich eben vor allem auch so dieses neue System mit, ich suche mir Investoren, die da investieren und ich baue dann eine Infrastruktur für was, das vielleicht so noch gar nicht existiert, während es umgekehrt in Frankreich eher so war, dass du die Tüftler gehabt hast, die, nachdem sie es gemacht haben, sich überlegt haben, wie kann ich das überhaupt verkaufen.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil man hat ja mit der Industrialisierung vor allem erstmal England im Kopf oder Großbritannien. Mhm. Aber wenn man sich so anschaut, also zur Geschichte des Fahrrads, zur Geschichte des Autos und auch jetzt
Elektrifizierung.
Wir haben jetzt auch so die großen Ausstellungen, sind ja dann die Weltausstellung in Paris und diese Elektrizitätsausstellung. Das heißt, da ist Paris einfach das Zentrum dessen, wenn da Innovationen passieren. Und du hast schon recht, am Ende ist es dann eben, verlagert sich das alles weg aus Frankreich.
Weißt du, das ist jetzt einfach eine Theorie, die ich aufgestellt habe. Keine Ahnung, ob man das irgendwie, ob das einer rigorosen Prüfung standhalten wird, aber das wäre halt so ein Erklärungsansatz dafür. Ja. Aber ist vielleicht etwas, was man für spätere Folgen mal im Kopf behalten
kann. Ja, auf jeden Fall, weil das ist nämlich dann auch so die große Zeit. Ist es nicht auch das Gilded Age in den USA?
Ja, 19. Jahrhundert in den USA. Ja.
Wo dann die großen Tycoons kommen und große Firmen aufbauen, Imperien aufbauen.
Ja, teilweise ja auch dann gepusht durch zum Beispiel Petroleum.
Ja, ja.
Also das quasi Age of Oil, ursprünglich ja eben Petroleum als der Motivator oder der Antrieb dafür und dann ja erst durch den Verbrennungsmotor so richtig groß.
Ja. Ah, sehr gut, Richard. Haben wir nochmal einen großen Zusammenhang aufgemacht. Finde ich gut.
Schön.
Aber da würde ich sagen, belassen wir es auch dabei, oder?
Mhm. Ja, vielen Dank für diese schöne Folge, sehr erhellend wieder. Und würde ich sagen, mach mal Feedback-Hinweis-Blog.
Mach mal das.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Das heißt mal gemeinhin Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will allerdings, gibt am besten geschichte.social in einen Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, Bewertungen abgeben will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur lesen, sondern auch hören möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen, das heißt Geschichten aus der Geschichte. Merch gibt es unter geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Daniel, Sarah, Janosch, Carsten, Fabian, Laura, Oliver, Günther, Sebastian, Judith, Markus, Philipp, Henning, Alexander, David, Stefan, Nico, Dominik, Benjamin, Timur, Michael, Eugenie, Thorsten, Sharif, Alef Tina, Lukas, Suresh, Silvia, Dirk und Susanne. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, lass uns doch das machen, was wir immer machen.
Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Sehr gut. Bist du mir nicht böse, dass ich die Geschichte mache?
Doch. Muss ich mir eine neue Geschichte für nächste Woche überlegen.
Echt jetzt? Nein, nicht wirklich, oder?
Na, sehr gut. Es ist auch so eine Geschichte, wo ich dann auch wieder schon beim Gedanken dran so schwitze.